Nun, wir können uns heute Morgen wieder freuen, denn wir können das Wort Gottes anschauen. Das ist immer eine besondere Freude und ich bitte euch einfach, die Bibel zu öffnen bei Lukas Kapitel 20. Wir kommen dort zu Vers 9 und sehen dort ein prophetisches Gleichnis über die Ermordung von Gottes Sohn. Wer von euch die letzten Male dabei war, der weiß, dass wir jetzt bei der letzten Woche im Leben unseres Herrn angekommen sind. Es ist die letzte Woche vor seinem Tod. Der Abschnitt, zu dem wir jetzt kommen, spielt am Mittwoch, dem Mittwoch der Leidenswoche. Am Freitag wird er gekreuzigt, am Sonntag wird er auferstehen. Heute ist Mittwoch. Unser Herr verbrachte diesen Mittwoch im Tempelbereich und er lehrte die Wahrheit über das Reich Gottes und er verkündigte auch das Evangelium, wie wir in Kapitel 20, Vers 1 erfahren. Und am Tag zuvor, dem Dienstag, reinigte er den Tempel. In Kapitel 19, 45 erfahren wir, dass er in den Tempel hineinging und anfing, die Verkäufer und Käufer, die dort drin waren, auszutreiben. Am Montag hatte er seinen triumphalen Einzug in die Stadt gehalten. Montagabend ging er in den Tempel, betrachtete das, was dort vor sich ging und kam dann am Dienstagmorgen zurück, säuberte den Tempel, warf die Händler hinaus, die dort illegal ihre Geschäfte betrieben und somit den Namen und das Haus Gottes schändeten und lästerten. Nachdem er den Tempel gesäubert hatte, übernahm er ihn und dann benutzte er diesen Ort für seine Lehre, für seine eigene Verkündigung. Er heilte Menschen, die lahm und blind waren und lehrte die Wahrheit über Gottes Reich und verkündigte dort das Evangelium. Doch als er die Tempelschänder hinauswarf und den Geschäften, die im Tempel unter dem Patronat, das heißt der Schirmherrschaft der obersten Priester und der hohen Priester abliefen, Einhalt gebot, brachte das Fass wirklich zum Überlaufen. Das war der endgültige Angriff auf die jüdische Führung, auf das jüdische Establishment. Ja, sie wollten seinen Tod und sie hatten das sich schon seit langem gewünscht, dass sie ihn irgendwie umbringen konnten. Aber sie waren hier zunehmend hasserfüllt und versessen darauf, sein Leben irgendwie ein Ende zu setzen. Und das war nicht so einfach. Jesus wusste das alles im Voraus. Er tat es, weil es richtig war. Und er wusste, dass er seinen Tod am Freitag selbst herbeiführen würde. So, und das war der göttliche Plan, denn er sollte wirklich an diesem Freitag sterben, weil das der Tag war, an dem die Passahlämmer geschlachtet wurden. Und er starb als das eine wahre Passahopfer für die Sünde. Aber bis dahin sind es noch 2 Tage. Jetzt ist Mittwoch und in einer letzten zur Schaustellung von Mitgefühl und Sympathie und Freundlichkeit und Güte und Gnade verbringt unser Herr den Tag und sogar auch den nächsten Tag noch im Tempel, das Evangelium zu lehren und zu verkünden. Und die Menschen die Botschaft der Errettung, der Vergebung des ewigen Lebens zu bringen. Und sie hören zu. Sie hören erwartungsvoll zu und sie werden immer noch von dem emotionalen Hochgefühl seines triumphalen Einzugs am Montag getragen. Sie hoffen immer noch, dass er ihr verheißener König und ihr Messias sein wird, dass er alles erfüllen wird, was Abraham und auch David verheißen war und durch die Propheten im gesamten Alten Testament verheißen wurde. Das haben sie gehofft. Sie hofften immer noch, dass er der lange erwartete Erlöser sein wird, der dann die Feinde vernichten wird und Israel zu der endgültigen, herrlichen Vorrangstellung im Reich Gottes führen wird. Und so hören sie ihm zu, sie hören ihm mit großer Aufmerksamkeit zu und die Führer hören ebenfalls zu. Nichts, was er sagt, entgeht ihnen, denn sie befinden sich mitten in diesem Gedränge, damit sie ja nichts verpassen. Sie wollen seinen Tod und sie suchen nach Schritten, die dazu führen, diesen Tod herbeizubringen, obwohl das sich nicht so als einfach erweist. Kapitel 19 endet mit diesen Worten und er lehrte täglich im Tempel. die obersten Priester aber und die Schriftgelehrten und die Vornehmsten des Volkes trachteten danach, ihn umzubringen. Doch sie fanden keinen Weg, wie sie es tun sollten, denn das ganze Volk hing an ihm und hörte ihm zu. Und sie hatten Angst davor, wie wir das beim letzten Mal erfahren haben, Stellung zu beziehen, weil er so beliebt war. Und dennoch wünschten sie sich verzweifelt seinen Tod, weil er ihre Theologie, ihre Religion und ihr ganzes finanzielles Imperium bedrohte. Während Jesus also zu den Menschen spricht, spricht er hier in dem vorliegenden Gleichnis über die Führer. Und dieses Gleichnis, zu dem wir jetzt kommen, Vers 9, ist eins von drei Gleichnissen, die an die Führer gerichtet sind. Matthäus berichtet über alle drei, Lukas nur über eins. Und am Mittwoch ging Jesus von frühmorgens an den ganzen Tag lang durch den Tempel. Und was machte er? Er lehrte. Und es ist durchaus möglich, dass er dieses Gleichnis mehrere Male mit leichten Variablen oder Variationen wiederholte. Im Matthäus-Evangelium ist das Gleichnis im Wesentlichen identisch mit einigen wenigen Unterschieden. Der Bericht über dieses Gleichnis ist also im Wesentlichen gleich, aber es gibt dort ein paar Variable. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass er diese Themen mehrfach erzählte und immer wieder erneut zur Sprache brachte, während er in der Menschenmenge umherging. Aber es gibt keine grundlegenden Unterschiede in diesem Gleichnis. Und wie ich bereits sagte, gibt es im Matthäus-Evangelium zwei weitere Gleichnisse. Dieses hier ist das mittlere der drei. Lukas berichtet nur dieses Gleichnis. Ich möchte euch dieses prophetische Gleichnis vorlesen, beginnen in Vers 9. Da heißt es, er fing aber an, dem Volk dieses Gleichnis zu sagen. Ein gewisser Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und hielt sich längere Zeit außer Landes auf. Und als es Zeit war, sandte er einen Knecht oder Sklaven zu den Weingärtnern, damit sie ihm seinen Teil von der Frucht des Weinberges geben. Weingärtner aber schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er fuhr fort und sandte einen anderen Sklaven. Sie aber schlugen auch diesen und beschimpften ihn und jagten ihn mit leeren Händen davon. Und er fuhr fort und sandte einen dritten. Aber auch diesen verwundeten sie und warfen ihn hinaus. Da sprach der Herr des Weinbergs, was soll ich tun? Ich will meinen Sohn senden, den Geliebten. Wenn sie den sehen, werden sie sich vielleicht scheuen. Als aber die Weingärtner diesen sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, damit das Erbgut uns gehört. Und sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Als sie das hörten, sprachen sie, das sei ferne, so weit. Das ist die Geschichte. Und während wir diese Geschichte betrachten und auch die nachfolgenden Aussagen unseres Herrn, werden wir an den bevorstehenden Tod von Christus und dessen Implikation herangeführt. Und ein sehr wichtiges Gleichnis also, weil es vorausschaut auf dieses bevorstehende Ereignis seines Todes. Es ist auch überaus wichtig, weil es auf die gesamte Geschichte Israels zurückblickt. Es schaut nicht nur voraus, sondern es blickt auch zurück. Es ist eine weitreichende, übergreifende Geschichte, die in sehr einfacher Sprache erzählt wird. Eine verblüffende Geschichte voller Bedeutung, eine bizarre und schockierende Geschichte, wie ihr das gerade selbst erkennen konntet. Während wir diese Geschichte aufrollen, möchte ich eure Aufmerksamkeit auf vier Merkmale richten. Erstens, schaut auf eure Zettel, die Illustration, die Geschichte selbst. Zweitens, die Erklärung. Und in 14 Tagen werden wir uns mit der Erweiterung und der Anwendung befassen. Aber zunächst einmal die Illustration und die Erklärung. Vers 9. Er fing aber an, dem Volk dieses Gleichnis zu sagen. Er spricht zu der großen Menschenmenge, die ihm glaubt und tut dies, seitdem er ein paar Tage zuvor in die Stadt gekommen war. Und diese Tempelmenge befindet sich im Tempelbereich. Er spricht zu ihnen und mitten unter ihnen sind natürlich auch die Führer. Die Geschichte wird den Menschen erzählt in Hörweite der Führer. Und am wichtigsten ist, dass es sich um eine Geschichte über diese Führer handelt. Sie ist einfach zu verstehen. Ein Mann pflanzte einen Weinberg. Ein sehr häufiges Vorkommnis in Israel, nichts Außergewöhnliches. Von einem ländlichen oder landwirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, ist Israel in zwei Arten von Landschaften unterteilt. Da gibt es das Hügelland und das Flachland. Und auf dem Flachland wurde das Getreide angepflanzt und auf den Hügeln wurden die Weinberge angepflanzt. Die Weinberge wurden terrassenförmig angelegt. Alle möglichen Steine wurden entfernt und dann wurden Terrassen gebaut, kleine Mauern errichtet, die die Anlegung dieser Terrassen ermöglichten. Und dann wurden diese terrassenförmigen Hügel mit Weinbergen bepflanzt. Das ist sehr weit verbreitet. Und das Matthäusevangelium enthält vielleicht den ausführlichsten Bericht über diese Geschichte. Vielleicht ist es dieselbe Geschichte mit einem etwas anderen Detail, die Jesus an einem anderen Tag erzählte, aber hier zeigt Matthäus uns ein wenig über die umfangreichen Bemühungen dieses Mannes, die er unternahm, um diesen Weinberg zu pflanzen. Er zog einen Zaun, er grub eine Kelter, das ist eine Weinpresse, und er baute einen Wachturm, damit jemand dort sitzen könnte, um Angriffe von Tieren oder Feinden zu verhindern. Er legte den Weinberg also sorgfältig an. Eine Aufgabe, die ihnen überaus vertraut und auch die weit verbreitet war. Alle Hügel von Israel, und es gibt viele davon, waren mit solchen Weinbergen bedeckt. Er verpachtete den Weinberg an Weingärtner. Auch das ist üblich. Der Eigentümer würde ein nicht ortsansässiger Grundbesitzer sein, also ein Eigentümer, der nicht vor Ort ist, der dort nicht lebt. Er besitzt das Land, aber er ist nicht anwesend. Hier handelt es sich um ein Pächter. Ich denke, so könnte man das wohl bezeichnen. Ja, so würde man sie hier bezeichnen bei uns und man kennt sie überall auch als Vertragslandwirte. Ja, die kommen ohne eigenes Land zu besitzen, jedoch gewisse landwirtschaftliche Fähigkeiten mitbringen und das Land von einem nicht ortsansässigen Grundbesitzer pachten, um eine Ernte zu produzieren und dem Grundstücksbesitzer einen bestimmten vertraglich festgesetzten Prozentsatz zu zahlen. Sie waren diese Vertragsarbeiter, die in den Genuss kamen, das Land zu bearbeiten. Sie hatten das eigentlich in jeder Hinsicht gut. Ja, sie hatten die Freiheit, das Land so zu bearbeiten, wie sie es wollten. Und sie konnten kreativ sein, wie sie es wollten. Und sie haben niemanden, der ihnen über die Schulter guckt. Ja, das ist absolute Freiheit und das lieben Leute. Das ist eine wunderbare Angelegenheit, ein großes Privileg sowie eine große Verantwortung. Und sie können hart arbeiten und eine Ernte einbringen und sie werden dem Eigentümer letztlich das zahlen, was sie einnehmen oder wozu sie vertraglich verpflichtet sind. Ist eigentlich ganz logisch, oder? Alles andere können sie behalten. Sie müssen also das Grundstück nicht kaufen und können dennoch das Beste rausholen und sie können hart arbeiten und sich dadurch auch ein sehr guten Lebensunterhalt verdienen. Und der Grundbesitzer, so lesen wir in Vers 9, hielt sich längere Zeit außer Landes auf. Nun, zu dieser Zeit waren eigentlich alle Reisen lang, aber hier handelte es sich um eine sehr, sehr lange Zeit der Abwesenheit. Hier geht es um eine sehr lange Zeit, dass er nicht einmal zwischendurch zurückkommt. Das ist zwischen dem Zeitpunkt, als er diesen Vertrag abschließt und der Zeit der Ernte, kommt er nicht einmal zurück. Das ist also eine sehr, sehr lange Zeit. Jeder würde aber diese Situation verstehen. Das ist irgendwie nichts Außergewöhnliches. Denn es gab Menschen, die Grund und Boden in Israel besaßen und nicht in Israel lebten. Juden, die irgendwo anders hingezogen waren. Und das ist also hier ein durchaus geläufiges Szenario. Und dann kommt die Erntezeit in Vers 10. Schaut einmal, und als es Zeit war, zur entsprechenden Zeit, sandte er einen Sklaven zu den Weingärtnern, Dulos, der als Bevollmächtigter des Besitzers kommt und für einen offensichtlichen Zweck, damit sie ihm einen Teil der Ernte des Weinbergs geben, kommt er. Ja? Und das wäre in einem Vertrag so vereinbart worden. Sie hätten dem zugestimmt, auch der Besitzer hätte dem zugestimmt. Und das ist jetzt das erste Mal, dass der Besitzer kommt, um seinen Teil der Ernte zu holen, damit er das bekommt, was ihm zusteht. Und sein Anteil ist jetzt fällig. Das ist nicht ungewöhnlich, es ist eine vollkommen normale Vorgehensweise, nichts Schockierendes. Übrigens, diese Art von Landwirtschaft wird auch heute noch getrieben in der ganzen Welt. Das ist was durchaus Gängiges. Seit Jahrtausenden, seit Jahrhunderten wird das so gemacht. Bewirtschaftung durch Pächter ist sehr, sehr, sehr weit verbreitet. Was nicht üblich ist, ist die Reaktion der Pächter. Schaut einmal in Vers 10, lesen wir. Die Weingärtner aber schlugen ihn. Und das ist der Sklave, der gekommen war. Und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und das ist das Schockierende in dieser Geschichte. Und viele der Geschichten, die unser Herr erzählt, sind genau so, sie sind auch genauso formuliert, damit sie die Zuhörer schockieren und verblüffen. Und sie enthalten diesen Moment der Empörung, diesen Moment des Schocks, diesen Moment des schändlichen und inakzeptablen, wenn nicht kriminellen Verhaltens. Die Zuhörer würden dies als undankbar und verdorben, kriminell und illegal betrachten. Ihn nicht zu bezahlen, das war illegal. Den Sklaven zu schlagen und ihn mit leeren Händen zurückzuschicken, war Grund genug Empörung. Und zusätzlich war es auch noch kriminell. Das Wort schlagen ist hier sehr stark und kann buchstäblich bedeuten, dass er am ganzen Körper mit Fäusten geschlagen wurde. Er wurde richtig misshandelt und dann schickten sie ihn auch noch mit leeren Händen zurück. Vers 11 zeigt die Reaktion des Grundbesitzers. Und er fuhr fort und sandte einen anderen Sklaven. Sie aber schlugen auch diesen und beschimpften ihn. Das ist das griechische Verb, von dem wir das Wort traumatisieren haben. Ja, es gab ein Trauma. Und sie schickten ihn mit leeren Händen fort. Und der Grundbesitzer fuhr fort und sandte einen dritten, einen zweiten und einen dritten. Aber auch diesen verwundeten sie und sie warfen ihn hinaus. Im Bericht von Matthäus sandte er sogar noch mehr Sklaven. Und einige von ihnen wurden getötet und andere wurden gesteinigt. Und diese Pächter haben sich absolut empörend verhalten, kriminell. Man hatte ihnen ein Privileg gewährt und sie hatten die Chance bekommen, sehr gut zu verdienen. Und man hatte ihnen Freiheit gewährt. Und sie hätten Schwüre geleistet, Versprechen abgelegt und Verträge geschlossen, aber sie legen ein egoistisches, missgünstiges, rebellisches und kriminelles Verhalten an den Tag und begehen sogar Mord. Sie sind barbarische, kriminelle, respektlose Kriminelle. Der Eigentümer in dieser Geschichte, der bereits erstaunliche Geduld bewiesen hat, hätte jetzt das Recht gehabt, nachdem der erste Sklave geschlagen wurde und zurückgeschlagen wurde. Er hätte das Recht gehabt, zu ihnen zu kommen, die zuständigen Autoritäten zu informieren. Und er hätte alles unternehmen können, um Wiedergutmachung herbeizuführen. Aber erstaunlicherweise tat er das nicht. Er tut das hier nicht. Wisst ihr was? Er sandte einen zweiten Sklaven. Wisst ihr, was das ist? Das ist Barmherzigkeit, das ist ein Zeichen von Güte und Geduld. Sie taten dem zweiten Sklaven dasselbe an und er sendet einen dritten und diesem tun sie dasselbe, dem Eigentümer tun sie sehr viel Unrecht an, aber er ist extrem geduldig und gibt ihnen eine Chance nach der anderen, das Richtige zu tun. Das zu tun, was sie zugesagt hatten, dass sie tun würden und vereinbart hatten. Und so stellt der Grundbesitzer sich die Frage, schaut einmal in Vers 13, er fragt, da heißt es, da sprach der Herr des Weinbergs, was soll ich tun? Und das scheint wirklich eine alberne Frage zu sein, oder? Ich meine, zu diesem Zeitpunkt hätte jeder erwartet, dass er sich rächt. Ja, Rache nach dem ersten Sklaven und gewiss Rache nach dem zweiten und dritten Sklaven. Mensch, warum stellst du überhaupt diese Frage? Warum findet hier überhaupt so ein Selbstgespräch statt? Was gibt es hier in Frage zu stellen? Was soll ich tun? Das sollte doch offensichtlich sein. Die Menschen hätten sofort die Seite des gekränkten Eigentümers ergriffen. Sie hätten bei sich gedacht, es gibt nur eine Sache, die man tun kann. Herkommen, sich rächen, Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. Wie es so schön heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ein Leben für ein Leben. Das wäre doch angemessen gewesen. Aber der Eigentümer ist wieder sehr geduldig. Und er entscheidet sich ein letztes Mal, etwas zu versuchen. Und am Ende von Vers 13 lesen wir, ich will meinen Sohn senden, den Geliebten. Wenn sie den sehen werden, werden sie sich vielleicht scheuen. Und im Bericht von Matthäus über dieses Gleichnis schreibt Matthäus, zuletzt werde ich meinen Sohn senden. Schließlich als letzte Maßnahme werde ich meinen geliebten Sohn senden. Vielleicht werden sie ihn respektieren. Und mit diesem Ausdruck sprach er im Prinzip, das wäre das, was geschehen sollte. Sie würden ihm Respekt zollen, Entrepo, was bedeutet durch Scham zu Respekt bewegen. Und all den schändlichen Dingen, die sie bis zu diesem Zeitpunkt getan hätten, könnte man sicherlich erwarten, dass sie meinen geliebten Sohn gerecht und auch zivilisiert behandeln. Nun, vielleicht achteten sie Menschen, die Sklaven waren, gering. Vielleicht sahen sie Sklaven, so wie viele Menschen in der säkularen und heidnischen Welt es taten, als Tiere. Vielleicht sahen sie sie nur als Tiere an. Nun, der Eigentümer verleiht also einer begründeten Annahme Ausdruck, dass sie zumindest einem Sohn Respekt zollen werden, wenn sie es auch bei einem Sklaven nicht tun. Aber seht, was in Vers 14 geschieht. Als aber die Weingärtner diesen sahen, bevor der Sohn irgendetwas sagen konnte, wir lesen nichts darüber, dass irgendetwas über seine Lippen kommt, sie sahen ihn und sie wussten, wer er war. Da heißt es, aber als die Weingärtner diesen sahen, sprechen sie untereinander, dialogizomai. Sie führen Gespräche, sie begannen miteinander zu diskutieren, die zu Folgendem führte, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, damit das Erbgut uns gehört. Leute, das war durchdachte Planung. Sie wussten genau, wer er ist, und die Pächter planen seinen Mord vorsätzlich, damit sie alles kontrollieren und besitzen können. Sie wollen keine Übergriffe. Sie wollen nicht, dass er irgendetwas nimmt, das sie jetzt als ihr Eigentum betrachten. Und der Weg, das zu bekommen, besteht darin, ihn zu töten. Und jemand, der diese Geschichte hört, könnte sich vorstellen, dass sie vielleicht dachten, der Vater sei tot und dass sein Erbe deshalb käme. Vielleicht nahmen sie an, als er kam, dass der Eigentümer den Besitz an seinen Sohn übergeben hatte und sie ihn nur töten müssten, damit alles ihnen gehöre. Nun, gemäß dem Talmud fiel ein Grundstück, wenn nach Ablauf von 3 Jahren niemand Anspruch darauf erhoben hatte, an diejenigen zurück, die das Land bestellten. Die haben sich gedacht, aha, das wäre eine Sache. Wenn sie also den Sohn los wurden, vorausgesetzt der Sohn war gekommen, weil der Vater vielleicht tot war, so würde es ihm gehören. Und das wollten sie allzu gern. Sie wollten das Erbe voll und ganz nur für sich. Sie wollten keinen Sohn, der Kontrolle in irgendeiner Form ausübte, der Autorität hatte und irgendetwas von ihnen einforderte. Und sie taten sofort, was sie geplant hatten. Schaut einmal in Vers 15, lesen wir. Sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Eine schockierende Geschichte, wie übrigens viele Gleichnisse, die unser Herr erzählt. Eine verblüffende Reaktion, schockierend darauf ausgerichtet, Empörung auszulösen, damit die Zuhörer Empörung über diese Pächter empfanden. Und das ist inakzeptabel für gesetzestreue religiöse Menschen. Das ist inakzeptabel für Menschen, die der Meinung sind, dass sie gute Menschen sind, Gott anbeten und versuchen, das Richtige zu tun. Leute, das ist absolut empörend. Sie verhalten sich wie Heiden und so empfinden sie uneingeschränkte Sympathie. Die Zuhörer empfinden uneingeschränkte Sympathie für den Grundbesitzer und Empörung über die Pächter. Und am Ende von Vers 15 lesen wir: Was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Jesus stellt die Frage, auf die sie hereinfallen. Was wird der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Der Herr ist nicht tot, er lebt. Was wird er tun? Jesus fordert von seinen Zuhörern, dass sie das Gleichnis beenden, dass sie es zu Ende bringen. Und ihr werdet bemerken, dass in Vers 16 steht, sofort, er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Und es scheint, als habe Jesus die Frage beantwortet und ihnen keine Gelegenheit gegeben, er gibt ihnen tatsächlich keine. Er beantwortet sie selbst. Aber betrachtet einmal den Bericht von Matthäus. Wie ihr wisst, er findet sich immer die komplette Schilderung eines Gleichnisses, in dem wir alle Evangelien heranziehen, um alles miteinander zu harmonisieren. Dann bekommen wir die gesamte Zusammensicht aller Gleichnisse. Hört einmal auf das, was er sagt in dem Bericht. Ein sehr hilfreiches Detail. Matthäus 21 und Vers 41. Sie sprachen zu ihm, also die Leute, die Geschichte hörten, sie sprachen zu ihm, als er die Frage stellte, was der Herr des Weinbergs mit ihnen tun würde. Sie sprachen zu ihm, er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen. Nun, natürlich ist es nicht schwer, zu dem Schluss zu kommen, dass sie genau das tun sollten. Aber es ist wichtig zu wissen, dass die Menschen, die dies hörten, bekräftigten. Sie sprachen, er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen. Und zweitens sagten sie auch, und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Und das ist der Schluss, zu dem die Menschenmenge gekommen ist. Das ist ihre richtige Schlussfolgerung. Das, was angemessen wäre. Ja, zwei Dinge. Er wird sie vernichten und er wird den Grundbesitz der Obhut anderen Menschen anvertrauen. Und das ist die einzig sinnvolle, einzig rationale Antwort. Das ist die einzig vernünftige Antwort, die wir hier erwarten können. Und das ist genau das, was die Menschen sagten. Unser Herr bekräftigt das in Vers 16. Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Das ist vollkommen richtig. Jeder weiß das. Wenn man sie vernichtet hat, muss man den Weinberg natürlich jemand anderes geben, der sich dann um diesen Weinberg kümmert. Das ist ein angemessenes Urteil und niemand von den Zuhörern würde das je bestreiten. Das ist genau das, was die Menschen sagten. Er wird die Übeltäter bestrafen und seinen Grundbesitz jemand anders geben. Das sagten die Menschen. Sie hatten vollkommen recht. Jetzt stecken sie also mitten in der Geschichte drin. Sie sind also mitten in dieser Geschichte drin, sind Teil dieser Geschichte. Wie lautet die Erklärung? Übrigens, das war jetzt die Illustration. Das ist die Geschichte selbst. Und jetzt kommt die Erklärung. Zweiter Teil. In der zweiten Hälfte von Vers 16 an. Als sie das hörten, sprachen sie, das sei fern. Und das ist merkwürdig. Was meinst du damit? Als die Menschen das hörten, sagten sie, das sei fern. Im Griechischen meginito, der stärkste Negativ in der griechischen Sprache, der überhaupt möglich ist. Nein, 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 das kann nicht sein. Niemals. Wenn sie gerade gesagt hatten, er wird die Weingärtner umbringen und den Weinberg jemand anders geben, warum würden sie dann sagen, nein, 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 bloß nicht, auf keinen Fall, lass das nicht zu. Das kann nicht sein. Nun, ich sage es euch, warum das so ist. Weil sie die Bedeutung begriffen hatten. Ihr betrachtet hier nochmal den Satz am Ende von Vers 16. Ich muss kurz mal zurückgehen, ja. Da heißt es, als sie das hörten. Hörten ist das griechische Wort akouo, von dem wir das Wort Akustik ableiten. Es bedeutet zu begreifen, es bedeutet etwas durch Hören wahrzunehmen, es bedeutet etwas zu verstehen, zu erfassen, etwas zu kapieren. In der Offenbarung Kapitel 2 und 3 taucht zum Beispiel wiederholt ein Ausdruck auf, der lautet, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das wird immer wieder wiederholt. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es geht nicht darum, die Laute zu hören oder Worte zu hören, sondern darum, Botschaften zu begreifen. Und so wird akouo im gesamten Neuen Testament auch verwendet. Höre im Sinne von verstehen. Höre im Sinne von verstehen. Sie sagten, töte jene Weingärtner und ersetze sie. Und als sie das hörten, verstanden, als sie das kapierten, ja, sie verstanden, was auf einmal vor sich ging. Nun, ob es so eine offensichtliche Geschichte war, dass die Erleuchtung vorübergehend war oder ob Jesus sie ihnen erklärte, zumindest verstanden sie sie. Sobald sie verstanden, sagten sie, nein, auf keinen Fall, Moment mal, das geht nicht, das kann nicht sein, das können wir nicht tun. Wir können diese Menschen nicht töten und wir können ihnen den Weinberg nicht wegnehmen, das darf nicht geschehen. Sie begriffen die Bedeutung der Geschichte und sie kapierten sie und gerieten in Panik. Und was begriffen sie? Ich werde es euch sagen. Lass uns die Geschichte noch einmal durchgehen und sehen, was sie begreifen. Ein Mann pflanzte einen Weinberg. Der Mann ist Gott. Und der Weinberg ist Israel. Und hier geht es eindeutig darum, dass Gott Israel begründet. Der Schöpfer und Besitzer Israels ist Gott. Israel ist sein Volk, auserwählt. Gewählt aus den Lenden Abrahams, geformt durch die Patriarchen, weitergetragen zu einer vollen Nation, erblüht, nachdem es aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit wurde. Das ist Israel. In Jesaja 5 lesen wir am Anfang 7 wunderbare Verse aus der Prophezeiung von Jesaja. Jesaja sagt, Gott hat einen Weinberg. Und beantwortete die Frage, wer ist der Weinberg? Der Weinberg ist das Haus Israel, wie wir in Jesaja 5, Vers 7 lesen. Und hier wird im Detail beschrieben, wie Gott Israel pflanzt. Gott pflanzte Israel auf einem fruchtbaren Hügel, dem wunderbaren Land Kanaan. Gott pflanzte einen auserlesenen Wein, das heißt, die Gene der Juden gehören zu den edelsten der gesamten Menschheit. Und Gott schützte sie, er zäunte sie ein, legte einen Graben um sie herum, einen Zaum um sie herum, hieb eine Kelter aus und errichtete einen Schutzturm. Und Gott tat alles, alles in seiner Kraft Stehende und hatte das Recht, gute Trauben zu erwarten, wie Jesaja schreibt. Aber er erhielt Beoshim, schlechte Trauben, saure Trauben. Gott tat das bei der Pflanzung Israels. Und er gab alles, was in seiner Kraft stand, um gute Früchte zu bekommen und bekam letztlich überhaupt nichts. Und Jesaja sagt, Gott wird seinen Weinberg zertreten, es wird kein Regen auf ihn fallen, er wird zertreten werden und vertrocknet sein. Und Jesaja beschreibt ein abtrünniges, untreues, ungehorsames und rebellisches, blasphemisches Israel, dem im Jahr 586 vor Christus die Gefangenschaft durch die Babylonier bevorsteht. Die Sprache in diesem Kapitel von Lukas erinnert uns an Jesaja 5. Und Jesus sagt im Prinzip, nichts hat sich wirklich verändert. Israel ist Gottes Weinberg angepflanzt unter Hinzufügung der Elemente aus dem Matthäus-Evangelium mit einer Kelter, einem Turm und einem Schutzzaun. Mit all dem pflanzte Gott Israel. Diese Sprache findet sich auch im Psalm 80, Verse 8 bis 16, wo Gott Israel mit einem Weinberg vergleicht. Und auch in Jeremia Kapitel 2, 21, einem sehr vertrauten Bild von Israel, das auch den Menschen zur Zeit Jesu sicherlich sehr vertraut gewesen wäre. Sie wussten um die babylonische Gefangenschaft und kannten mit Sicherheit diesen Abschnitt in Jesaja, weil er unmittelbar darauf die großartige Vision von Gott in Kapitel 6 folgt. Wer sind die Weingärtner? Gott pflanzt den Weinberg, aber wer sind die Weingärtner? Nun, sie sind diejenigen, denen Gott die Verantwortung für die Pflege seines Weinbergs, seiner Nation überträgt. Und wer würde das sein? Ganz genau, die religiösen Führer. Diejenigen, die dafür verantwortlich sind, die Menschen in Gottes Pfaden zu unterweisen, sie zu Gehorsam und wahrer Anbetung zu führen. Das sind diejenigen, denen die Fürsorge für die Nation übertragen worden war. Niemals Eigentümer, sondern immer Verwalter von Gottes Eigentümer. Gott ist derjenige, dem seine Nation gehört. Und das sind diejenigen, denen die Verantwortung für die geistliche Leiterschaft übertragen wurde. Könige, hauptsächlich Priester und sogar einige selbsternannte falsche Propheten, alle, die eine Verantwortung für das geistliche Wohlergehen Israels trugen, aber hauptsächlich die Priesterschaft. Also begründet Gott seine Nation in den Lenden Abrahams, gibt sie in die Hände der Priesterschaft und gewisser Herrscher, gottesfürchtiger Männer, ältester, weiser Männer und geht auf eine sehr lange, lange Reise. Und was ist das? Was ist diese lange Reise? Nun, 2000 Jahre Geschichte des Alten Testaments. Bis Gott in gewissen Abständen entscheidet, gewisse Sklaven zu schicken, um seine Ernte einzuholen, bleibt er in der Ferne und kommt nicht einmal zurück, bis er in Gestalt seines Sohnes wiederkommt. Aber die lange Reise ist ein Symbol der Geschichte des Alten Testaments. Gott übertrug den religiösen und geistlichen Führern Israels, den Königen und Priestern, die Fürsorge für die Nation von den Patriarchen an ab Abraham. Und in der Zeit von Jesus waren es die hohen Priester, die obersten Priester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzäer, die Ältesten und die Führer. Ihnen oblag die geistliche Verantwortung und Verwaltung der Nation. Nun in Vers 10 steht im Griechischen buchstäblich zu der Zeit, zu der vorgeschriebenen Zeit, zu der entsprechenden Zeit. Wir könnten sagen zur Erntezeit. Zu gegebenen Zeiten in der Geschichte Israels sandte Gott Diener aus. Und wer sind diese? Leute, das sind Propheten. Wahre Propheten, Propheten des Alten Testaments, die nach Israel gesandt wurden, um der Nation Gottes Gesetz zu bringen, um die Nation zum Gesetz zurückzuführen, zum Gehorsam und zur Gerechtigkeit. Und diese Propheten kommen und sie kamen zu ihrem jeweiligen Zeitpunkt, um die Nation dazu zu rufen, geistliche Früchte für die Ehre und Herrlichkeit Gottes hervorzubringen. Von Moses bis zu Johannes dem Täufer hatten sie alle dieselbe Verantwortung. Sie riefen alle das Volk dazu auf, nach Gottes Gesetz zu wandeln, Gott zu lieben, Buße für ihre Sünden zu tun, sich Gott zuzuwenden, Gott um Vergebung und Errettung anzuflehen und seinem Gesetz gegenüber gehorsam zu sein. Leute, das war die Botschaft und die Aufgabe aller wahren Propheten. Sie wurden von Gott gesandt, um die Menschen von ihrer Sünde abzukehren und dem einzig wahren Gott zuzuwenden. Es gab viele von ihnen in dieser über 2000-jährigen Geschichte von Mose bis zu Johannes dem Täufer. Und Leute, wie wurden sie behandelt? Ihr seht es hier. Wie wurden sie behandelt? Nun, laut der Geschichte wurden sie misshandelt. Sie wurden geschändet. Sie wurden schändlich geschlagen. Sie wurden verletzt. Sie wurden hinausgeworfen. Um die ganze Sprache zu verwenden, sie wurden getötet. Sie wurden gesteinigt. Und Leute, die Geschichte von Israel ist eine Geschichte der Abtrünnigkeit, des Treuebruchs, der geistlichen Rebellion. Und die Geschichte von Israel ist eine Geschichte von Propheten, die kommen, um Israel zurückzurufen, und Propheten, die abgelehnt und schlecht behandelt und geschmäht und misshandelt und getötet werden. Das ist die Geschichte Israels. In seinem Dialog mit Tryphon beschuldigt Justinus der Märtyrer die Juden, Jesaja mit einer hölzernen Säge in zwei Hälften gesägt zu haben, und dass er derjenige ist, der in Hebräer 11, 37 als einer beschrieben wird, der zersägt wurde. Jeremia wurde ständig misshandelt und eine Grube geworfen, und Überlieferungen besagen, dass die Juden ihn zu Tode steinigten. Hesekiel war demselben Hass und derselben Feindschaft ausgesetzt. Amos musste fliehen, um sein Leben zu retten, und Zacharias wurde abgelehnt und gesteinigt, und Micha wurde ins Gesicht geschlagen. Ein Autor schreibt, Zitat: Die gleichförmige Feindschaft der Könige, Priester und Menschen gegenüber den Propheten ist eine der bemerkenswertesten Dinge in der Geschichte der Juden. Das Ausmaß der Feindschaft variierte, und sie drückte sich insgesamt auf unterschiedliche Weise aus und nahm in Intensität zu, aber sie war immer da. So sehr die Juden das Ende der Propheten nach dem Tod von Maleachi beklagten, waren sie ihnen im Allgemeinen doch feindlich gesinnt, solange die Propheten ihnen vergönnt waren. Bis das Geschenk ihnen entzogen wurden, schienen sie wenig stolz auf diese außergewöhnliche Gnade zu sein, die dieser Nation erwiesen wurde, und zeigten wenig Wertschätzung oder Dankbarkeit dafür. Zitat Ende. Und ihr erinnert euch sicher, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten zu Jesus sagen: Weißt du, wenn wir gelebt hätten, als unsere Vorfahren die Propheten misshandelten, hätten wir das nicht getan. Wenn wir beim Leben von Christus ankommen, ja, dann sehen wir genau noch das Gleiche bei ihm. Es sind 400 Jahre vergangen, es gab keine Propheten. Und sie sind der Meinung, sie hätten den Propheten nie das angetan, was ihre Vorfahren getan hätten. Oder hatten, vielmehr. Und wenn sie in ihrer Zeit Propheten hätten, würden sie es nicht tun, behaupteten sie zumindest. Nun, das war nichts als Wunschdenken, denn sie waren diejenigen, die so versessen darauf waren, nicht nur die Propheten zu töten, sondern den Sohn. Und um das zu verstehen, bitte geht einmal zurück mit mir in Jeremia Kapitel 7. Jeremia Kapitel 7. Ich möchte euch nur, ohne die Geschichte jedes einzelnen Propheten durchzugehen, allgemeine Kommentare Gottes zu diesem Thema zeigen. Jeremia Kapitel 7. Und Vers 23. Ein paar Abschnitte reichen aus, um zu verdeutlichen, worum es hier geht. Hier in Vers 23. Dieses Wort habe ich ihnen befohlen: Gehorcht meiner Stimme, so will ich euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein, und wandelt auf dem ganzen Weg, den ich euch gebieten werde, damit es euch wohl ergehe. Aber sie gehorchten nicht und neigten mir ihre Ohren nicht zu, sondern sie wandelten nach den Ratschlägen, nach dem Starrsinn ihres bösen Herzens, und sie wandten mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Vers 25 dann: Von dem Tag an, als eure Väter aus dem Land Ägypten zogen, bis zu diesem Tag, habe ich euch alle meine Sklaven, die Propheten, gesandt. Hier sind sie ja, die Sklaven. Die Diener sind die Propheten. Und zwar täglich, indem ich mich früh aufmachte und sie immer wieder sandte. Aber sie haben mir nicht gehorcht und mir kein Gehör geschenkt, sondern sie zeigten sich noch halsstarriger und böser als ihre Väter. Und es wurde immer schlimmer, selbst als Gott seine Propheten sandte. Und geht einmal weiter zu Kapitel 25, Vers 4. Kapitel 25, Vers 4. Dazu hat der Herr alle seine Sklaven, die Propheten, zu euch gesandt. Das ist sehr deutlich, ne? Der Herr hat alle seine Sklaven, die Propheten, zu euch gesandt, indem er sich früh aufmachte und sie immer wieder sandte. Aber ihr wolltet nicht hören und neigtet eure Ohren nicht, um auf sie zu hören, wenn er euch sagen ließ: Kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg und von der Bosheit eurer Taten, damit ihr in dem Land, das der Herr euren Vätern gegeben hat, von Ewigkeit zu Ewigkeit wohnen könnt. Und wandelt nicht fremden Göttern nach, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Und reizt mir nicht zum Zorn mit dem Werk eurer Hände. So will ich euch nichts Böses tun. Das ist die Botschaft, die die Propheten verkündigten, und sie taten das immer wieder. Vers 7. Aber ihr habt mir nicht gehorcht, spricht der Herr, sondern habt mich erzürnt durch das Werk eurer Hände, euch selbst zum Schaden. Und dann macht er weiter und verkündigt das Urteil und die Zerstörung durch Nebukadnezar und die Babylonier in Vers 11. Dieses ganze Land soll zu Trümmerhaufen, zur Wüste werden, und diese Nation, diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Und die Gefangenschaft in Babylon war Gottes Gericht für ein Volk, das rebellisch, das abtrünnig und ungehorsam war und nicht auf die Propheten Gottes hören wollte. Und wendet euch einmal Kapitel 23 im Matthäus-Evangelium zu. Matthäus Kapitel 23, ihr kennt dieses Kapitel sehr wohl, einem der bemerkenswertesten Kapitel. Und durch diesen Einblick werdet ihr verstehen, wie gut die Juden über die Geschichte der Tötung von Propheten Bescheid wussten. Sie wussten sehr wohl, wie das vor sich ging. In Matthäus 23 und Vers 29 spricht Jesus sich gegen die Führer aus. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Gräber der Propheten baut und die Denkmäler der Gerechten schmückt. Das war ein Teil ihrer Heuchelei. Sie waren Heuchler auf der ganzen Linie, aber eine ihrer heuchlerischen Handlungen bestand darin, zu versuchen, die Propheten zu ehren, die ihre Vorfahren gehasst, misshandelt und schlecht behandelt und getötet hatten. Und dazu versuchten sie, Denkmäler der Propheten zu schmücken. Ja? Sie wollten nicht, dass die Menschen dächten, sie seien so, sie waren weitaus besser und sie würden das einem wahren Propheten nie antun. Und so bauten sie größere Gräber, um die Propheten zu ehren und schmückten diese als Denkmäler der Gerechten. Und sie sagen dann in Vers 30, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. Sie wollten sich selbst als besser als ihre Vorfahren darstellen. Ihre Vorfahren waren wohl bekannt dafür, die Propheten getötet zu haben. Aber Jesus sah sie nicht so, Vers 33. Was sagt er? Ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Siehe, darum sende ich zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen. Jesus sagt hier, ihr seid nicht anders. Denn sobald meine Apostel ausziehen und die Prediger des Evangeliums ausziehen, werdet ihr mit ihnen genau dasselbe tun, was eure Väter mit den damaligen Propheten getan haben. Ihr werdet sie verfolgen und ihr werdet sie hinrichten. Und das taten sie. Alle Apostel, soweit wir wissen, mit Ausnahme von Johannes, starben als Märtyrer. Ihre Hinrichtung hatte begonnen. Und in Vers 35 lesen wir, damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist, vom Blut Abels, des Gerechten, bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Wie abtrünnig sind sie? Sie haben den letzten Propheten, den sie ermordeten, im Tempel zwischen dem Altar und dem Heiligtum getötet. In Vers 37 sagt Jesus, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Leute, das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte Israels. Abtrünnig, rebellisch, ungläubig, Götzen anbeten, gottlästernd und Propheten tötend. In Lukas 6, Vers 22 und 23 gibt unser Herr uns die Seligpreisung und eine davon lautet, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen. Lukas 6, 22, glücklich seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen. Und Jesus sagt das, weil er weiß, dass die erste Generation jüdischer Gläubiger das unter der jüdischen Führung am eigenen Leib erfahren werden. Und dann sagt er in Vers 23, freut euch an jedem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Nichts Neues, überhaupt nichts Neues. Und in Kapitel 11 von Lukas lesen wir erneut in Vers 49, Lukas 11, Vers 49, darum hat auch die Weisheit Gottes gesprochen, ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden und sie werden etliche von ihnen töten und verfolgen, damit von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten gefordert werde, das seit Grundlegung der Welt vergossen worden ist, vom Blut Abels an bis zum Blut Zacharias, der zwischen dem Altar und dem Tempel umkam. Ja, ich sage euch, es wird gefordert werden von diesem Geschlecht. Das ist die Nation während ihrer gesamten Geschichte, ihrer langen 2000-jährigen Geschichte in der Zeit des Alten Testaments. Sie ist eine Nation, die die Botschafter und die Diener misshandelte und verfolgte und umbrachte, die Gott gesandt hatte, um seinen Anspruch auf die guten Trauben des Weinbergs, den er gepflanzt hatte, geltend zu machen. In Lukas 13, 34 finden wir eine sehr ähnliche Sprache. Da heißt es, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest. So wurde es auch in Matthäus 23 gesagt. Und steinigst, die zu dir gesandt sind. Das tust du. Und in der Apostelgeschichte 7 predigt Stephanus, der erste christliche Märtyrer, hört einmal auf das, was er in Apostelgeschichte 7, 51 sagt. Er sagt, ihr Halsstarrigen, und Unbeschnittenen an Herz und Ohren. Und er predigt übrigens hier zu den Juden in Jerusalem. Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Wow. Stephanus fragt, welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Rhetorische Frage, die haben sie alle verfolgt. Sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt die Propheten getötet, die die Ankunft des Gerechten angekündigt haben, und jetzt habt ihr den Gerechten getötet. Dann sagt er, als sie das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen. Ich kann das leider nicht nachmachen, sonst würde ich es tun. Sie knirschten mit den Zähnen über ihn und sie steinigten ihn zum Tode und er entschlief. Und Saulus steht dabei und er stimmt ihm zu, schnaubte Drohung und Mord, verwüstete die Gemeinde und lief Amok in dieser ersten Generation. Er dachte, er würde den Judaismus bewahren, aber so ist es schon immer gewesen. Leute, Gott ist geduldig. Ein Prophet kommt, ein weiterer Prophet kommt und noch einer kommt und noch einer kommt. Immer dieselbe Behandlung, dieselbe Behandlung. Und schließlich, nun lasst uns zu Lukas 20 zurückkehren und die Geschichte ausleben. Der Eigentümer stellt die wichtigste Frage, was soll ich tun? Was soll ich tun? Und in Vers 13 lesen wir, ich will meinen Sohn senden, den Geliebten. Wenn sie den sehen, werden sie sich vielleicht scheuen. Nun, das ist unmissverständlich, oder? Das ist wirklich sehr deutlich. Gott sandte seinen geliebten Sohn. Lukas 3, 22, du bist mein geliebter Sohn, sagt er bei der Taufe von Jesus. Und in Matthäus 17, 5 sagt er das bei der Verklärung von Jesus. Du bist mein geliebter Sohn. Im Markus-Evangelium lesen wir in der Schilderung dieses Gleichnisses, nun hatte er noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten, den sandte er. Und wir wissen das in Johannes 3, Vers 16, wir kennen diesen Vers zu gut, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Nun, er unterscheidet sich von allen anderen. Er ist kein Sklave, er ist ein Sohn und Gott hat nur diesen einen Sohn. Gottes letzter Botschafter des Alten Testaments, der Prophet aller Propheten, ist Jesus Christus, sein Sohn. Er ist der Erbe von allem, was Gott besitzt. Er ist derjenige, der alle göttliche Autorität hat, jedes göttliche Recht auf Gehorsam und Ehre, sowie jedes göttliche Recht auf das Gericht. Sie hätten ihn respektieren sollen. Sie hätten ihm Ehrerbietung darbringen sollen. und ehren sollen. Sie hätten nach dem, was sie den Propheten angetan hatten, die seine Ankunft angekündigt hatten, durch Scham zum Respekt bewogen werden sollen, ja, ihn anzubeten und ihm gehorsam zu sein. Es ist nicht so, als ob sie nicht gewusst hätten, wer er war. Schaut einmal genau in die Geschichte hinein, bitte beachtet das. Als aber die Weingärtner diesen sahen. Das ganze Leben von Jesus zeichnete sich durch Beweise aus, dass er was war, tatsächlich der Sohn Gottes. Sie haben gewusst, dass er der Sohn Gottes war. Und die Weingärtner sagen, das ist der Erbe. Das war eine Anklage. Das ist der Erbe. Sie wussten, was Jesus für sich in Anspruch nahm. Und sie wussten, dass er Kraft hatte und Macht hatte, Dämonen auszutreiben, Kranken zu heilen. Und all das untermauerte seinen Anspruch. Sie kannten seine Wunderkräfte. Sie wussten, dass es keine Erklärung für ihn gab, außer dass er göttlich war. Aber warum glaubten sie ihm nicht? Hört einmal auf Johannes 12, 42. Doch glaubten von den Obersten viele an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Leute, es war nie eine Frage von Beweisen, niemals. Sie sagen sogar, wir wissen, dass du die wahren Worte Gottes sprichst. Sie bestritten niemals seine Wunder. Sie haben nie gesagt, ah, das war kein wahres Wunder. Sie haben es nie bestritten. Es war einfach nur inakzeptabel für sie, an ihn zu glauben, weil sie ihre eigene Religion und das Lob, das diese ihnen brachte, mehr liebten als Gott. Das war der Grund. Es war nicht eine Frage des Kopfes, es war eine Frage des Herzens. Er ist der Messias, er ist der einzige und geliebte Sohn. Und so erzählt Jesus in der Geschichte seinen eigenen Mördern, als die Menschenmenge die Geschichte erst einmal begreift, dass er genau weiß, was sie in 2 Tagen tun werden. Sie werden ihn töten, weil sie die Kontrolle über das Erbe haben wollen, Kontrolle über das religiöse System. Sie wollen die Kontrolle über ihre eigene Version des Reiches Gottes und sie wollen die Heretiker verbrennen. Das wurde während der gesamten Geschichte des Christentums von denen getan, die sich als die selbsternannten Verwalter des Reiches Gottes betrachteten. Sie wollen Kontrolle. Sie wollen die Welt ihrer Synagogen und ihrer Tempel so, wie sie ist. Und Jesus ist ein echtes Problem. Lasst uns ihn töten, damit wir uns an unserer Religion vergnügen können und an dieser Religion festhalten können. Tötet ihn. Nun, worauf bezieht sich das? Auf die Kreuzigung in 2 Tagen. Und sie haben das schon lange versucht zu tun, aber sie konnten es nicht. Wir lesen auch, dass sie ihn zum Weinberg hinausstießen und ihn töteten. Sie stießen ihn zum Weinberg hinaus. Wofür steht dieses Bild? Absolut komplette Ablehnung. Sie warfen ihn als Ausgestoßenen aus ihrer Nation hinaus. Und manche Leute sehen sogar einen Hinweis darauf, dass er außerhalb der Stadt gekreuzigt wurde, was sie wahrscheinlich taten, um zu symbolisieren, dass er vom Volk abgelehnt worden war. Er starb außerhalb der Stadt. Nun, das ist die Geschichte, eine recht mitreißende Geschichte. Und als die Menschen sie begriffen, erkannten sie, was sie gesagt hatten. Zerstöre diese verdorbenen Weingärtner, gib den Weinberg jemand anders. Was haben wir gerade gesagt? Wir haben gerade unsere eigene Religion, unsere eigene Nation verdammt. Auf einmal begriffen sie, deshalb antworteten sie am Ende von Vers 16 mit, das sei fern. Oh nein, 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 wir nehmen es zurück, niemals, das tun wir nicht, das wollen wir nicht. Wir hätten es nie sagen sollen. Zerstören? Was ist das, Vers 16? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen. Göttliches Gericht. Wie bereits in Lukas 13, Vers 35 vorhergesagt, siehe, euer Haus wird euch verwüstet werden. Aber geht nochmal zu Kapitel 19 zurück und Vers 42. Es ist, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsumher einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Nun, diese Zerstörung ist eine Vorhersage der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 durch die Römer. 10.000, wenn nicht Hunderttausende von Juden wurden umgebracht. Die Stadt wurde einschließlich dem Tempel dem Erdboden gleichgemacht. Und von dem Moment an gab es keine Priester mehr. Es gab keine Zeremonien, keine Sadduzäer, keine Pharisäer, keine obersten Priester und keine hohen Priester. Das ganze System endete und wurde nie wiederhergestellt. Und die Menschen begriffen die Geschichte und deshalb gerieten sie hier in Panik. Und das ist die Zerstörung unserer Führer. Das ist unsere Vertreibung vom Ort des Segens und das wollten sie nicht. Und es dauerte nicht lange. Innerhalb weniger Tage waren die Menschen, die hier entsetzt sind und sagen, nein, 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 bloß nicht. Das haben wir nicht so gemeint. Wir wollen dich als unseren König. Wir wollen nicht, dass du das tust. Wir würden den Sohn Gottes nie töten. Wir würden es niemals dem Messias antun. Und innerhalb von wenigen Tagen waren sie diejenigen, die was sagen, kreuzigt ihn. Kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und die Menschen werden ihren Führern direkt zum Gericht, direkt bis zur Zerstörung und direkt in die Hölle folgen. Und es gibt ein weiteres Element. Er wird den Weinberg anderen geben. Wer sind die anderen? Das erfahrt ihr in 14 Tagen. Das ist der Höhepunkt der Geschichte. Ihr sagt, Moment mal, das ist doch die Gemeinde, ist doch ganz einfach. Nein, so einfach ist es nicht, sonst hätte ich es euch ja gleich gesagt, dann hätten wir hier Schluss machen können. Es ist wirklich eine sehr schlagkräftige Aussage, aber das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Wir fassen nochmal zusammen. Und das ist recht einfach. Die Folgen für diejenigen, die Jesus Christus ablehnen, dauern für die Ewigkeit an. Ob das nun Juden sind der damaligen Zeit oder der Juden dieser Zeit oder auch Heiden in unserer Zeit und irgendwann dazwischen oder darüber hinaus. Entweder liebt ihr den Herrn Jesus oder seid verflucht. Entweder erkennt ihr ihn als Sohn Gottes an, als den einzigen Retter und setzt euer Vertrauen und Glauben in ihn, oder ihr seid verdammt und verloren und das Gericht wird allen verheißen, die Christus ablehnen. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, sagt die Schrift, der sei verflucht. Nun, Gott hat euch und uns allen ein gewisses Privileg gegeben, die Wahrheit zu hören, die Wahrheit zu kennen und die Botschaft Christi zu hören. Wisst ihr, nicht jeder hat dieses Vorrecht. Deshalb sage ich immer, es ist so wunderbar, jeden Sonntag das Wort Gottes zu hören. Und die Frage ist, was werdet ihr mit der Wahrheit tun? Werdet ihr wie die Führer Israels sein? Oder werdet ihr euren Herrn annehmen und ihm gehorchen, sich ihm zuwenden, ihm vertrauen? Nun, mein Gebet ist, dass hier unter uns keiner ist, der den Messias so behandelt wie einst die Führer Israels. Lasst uns zusammen beten.